dass es so fies ist, dass wir bei den Liedern nicht mitsingen dürfen. Also ich leide da so, ich will da so, ich will die ganze Zeit singen und dann ertappe ich mich immer, wie ich summe und Lobpreis ist sowas Kraftvolles und ich merke, dass wir als Gemeinde da auch total weitergekommen sind, auch so als Lobpreisleiter merkt man das einfach. Das ist jetzt so in euch, dass euer Geist einfach anbeten will und so das Bedürfnis hat, mitzusingen und zu tanzen und anzubeten und da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, aber was ich ganz krass fand, war dieses Lied You're Gonna Be Okay. Das ist für mich ein ganz besonderes Lied. Ich erinnere mich an die Zeit letztes Jahr im Sommer, als während Corona alles so extrem stressig war und wir so viel in der Arbeit zu tun hatten und total unterbesetzt waren und mein Arbeitskollege dann auch noch in Elternzeit gegangen ist und ich alles alleine matchen musste. Normalerweise betreut man 4 Projekte. Ich habe in der Zeit 12 Projekte betreut, 12 Fahrzeuge, was einfach 3-mal so viel ist. Und ich habe jeden Tag Überstunden gemacht, ohne Ende. Ich habe jeden Tag 3 Überstunden gemacht, jeden Tag 10 Stunden, bin 1 Stunde zur Arbeit, 1 Stunde heim, essen, schlafen, arbeiten. Mehr ging nicht. Ich war körperlich so am Ende, ich bin so auf dem Zahnfleisch gegangen. Und morgens auf dem Weg zur Arbeit immer Lobpreis zu hören, war für mich einfach alles. Und gerade dieses Lied, You're Gonna Be Okay. Und ich musste gerade so schmunzeln, weil Gott mich so daran erinnert hat und gesagt hat, siehst du, ich habe dir gesagt, You're Gonna Be Okay. Du wirst okay werden. Du wirst es schaffen. Du bist stärker, als du denkst. Du bist stärker, als du glaubst. Und dieses Lied, oh, mir brennen die Tränen in den Augen, weil dieses Lied einfach so stark ist. Und jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, hör diese Lieder an. Hör Lobpreis an und tanze. Darauf werde ich auch gleich noch eingehen. Meine Predigt heute ist darüber, welche Namen Gott hat und welche Eigenschaften Gott hat und wer Gott für mich persönlich ist. Nicht ich als Vanessa, sondern wer Gott auch für dich ist. Und das Ganze hat so eine ganz lange Einleitung und führt letztendlich zu einer ganz bestimmten Beziehung, die du zu Gott haben kannst. Und wir werden jetzt die ganzen Namen von Gott anschauen im Alten Testament und in den Psalmen und in den Sprüchen, die Eigenschaften von Gott. Und vielleicht kannst du in dieser Zeit dich selber reflektieren und schauen, wo bin ich stehen geblieben? Wo bin ich gar nicht weitergekommen? Oder sehe ich Gott wirklich so, wie es hier steht? Das sind alles Beweise aus der Bibel. Es war viel, viel Recherchearbeit. Ich bin die Woche stundenlang da in dieser Predigt gesessen, aber es hat mich jedes Mal so umgehauen, zu sehen, wie Gott wirklich ist. Es sind alles einfach nur Fakten aus der Bibel. Und du kannst dich selber deinen Glauben hinterleuchten und schauen, sehe ich Gott wirklich so? Habe ich diese Facette von Gott auch schon erkannt? Und dann wollen wir eigentlich auch schon direkt starten. Aha, so. Also es sind im Alten Testament insgesamt 16 Namen, die Gott hat, die hier in der Studienbibel erwähnt werden. Und die gehen wir jetzt mal durch. Der erste Name ist Elohim. Ich sag schon mal sorry an alle, die Hebräisch können oder die das Original besser aussprechen können. Wahrscheinlich werde ich nicht alles richtig aussprechen. Ich habe extra so bei manchen die Lautschrift noch mit dran geschrieben. Aber es geht um den Sinn. Also Gott hat einfach verschiedene Namen in dem Urtext. Einer dieser Namen ist Elohim. Elohim ist die Standardform von Gott. Es bedeutet, dass Gott Autorität hat und dass Gott Macht hat. Er ist der einzig wahre und über alles erhabene Gott. Was ist Gott für uns? Ist Gott für uns wirklich Gott oder ist er einfach nur irgendjemand? Ist er der Gott, der über alles erhaben ist? Wir müssen uns vorstellen, das ist dieser Gott, der die Welt erschaffen hat. Was hat der für eine Macht? Was hat der für eine Autorität? Dieser Gott ist dein Gott. Der ist über alles erhaben. Der nächste Name ist Jahwe, einer der bekanntesten, den wir aus der Bibel kennen. Jahwe bedeutet der Herr, das ist der Eigenname Gottes. Der nächste ist Elyon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich eher nicht, aber das bedeutet Gott der Höchste. Das bedeutet, er ist Gott über aller Götter. Nichts in dieser Welt ist ehrwürdiger als er. Ich sag schon mal kurz noch vorneweg, egal ob ihr hier sitzt oder diese Predigt online anhört, wenn ihr die ganzen Tabellen möchtet, könnt ihr mir schreiben, eine E-Mail schreiben. Ich gebe euch diese Listen. Ich kann sie euch sogar auch ausdrucken. Ich finde es total interessant, das immer wieder nachzuschlagen. Es sind einfach nur Auszüge aus der Studienbibel. Also falls ihr Interesse habt und falls es euch jetzt zu viel ist und mitzuschreiben, ist meistens dann stressig. Ich kann euch diese Listen auf jeden Fall zukommen lassen. Das heißt, dieser Name bedeutet, Gott ist der Höchste. Es gibt niemanden, der höher ist als Gott. Das klingt vielleicht jetzt so selbstverständlich, aber ist dir das wirklich bewusst, dass Gott der Höchste ist? Dass er so erhaben ist, dass es keinen anderen Gott gibt, dass es keine Götzen gibt, die irgendwelche Macht haben, dass es keine Figuren gibt, kein Buddha, kein Blabla, kein Allah. Es gibt nichts außer Gott, der diese Macht hat. Es gibt nur diesen einen wahren Gott. Und nichts ist ehrwürdiger als dieser Gott. Er ist der Höchste. In der Rangfolge, in der Arbeit, ganz krass, bei uns in der Audi ist es so, da gibt es so viele OEs, also diese Abteilungskürzel. Und dann, wenn du über diesem Team Chef bist, dann hast du aber auch nochmal einen Chef über dir und der hat nochmal einen Chef über dir und der nochmal. Und dann gibt es nochmal die Geschäftsführung und dann nochmal den Vorstand, aber richtiger Besitzer gibt es dann auch nicht, sondern dann sind es wieder die Aktionäre. Es gibt immer einen, der über dir ist. Aber über Gott ist einfach niemand. Niemand ist über Gott. Gott ist der Höchste. Und dieser Gott steht zu dir, liebt dich, kennt dich. Du bist nicht irgendeine Marionette oder wie bei Star Wars irgendein Klonkrieger, der einfach nur geklont dasteht, genauso aussieht wie die anderen und einfach nur entlang marschiert und nur die Befehle befolgt. Nein, er kennt deinen Namen, du siehst aus, so wie du aussiehst. Was Lydia vorhin gesagt hat, du sollst dich lieben, so wie du bist. Es ist okay, dass Melli so aussieht, wie Melli aussieht, dass Melli nicht aussieht wie Spreser, sondern dass Spreser aussieht wie Spreser. Dass Marlies anders aussieht, weil sie so sein soll, wie sie aussieht. Dass Hatschere so aussieht, dass Gott sie liebt mit ihrem ganzen Sein, mit allem liebt Gott dich, so wie du bist. Und dieser Höchste liebt dich. Das ist so gigantisch. Der nächste Name ist El Roy, wenn ich es irgendwie richtig ausspreche. Das bedeutet, Gott sieht. Gott überblickt die ganze Schöpfung. Er hat nicht die Schöpfung erschaffen und sich dann in eine Kammer zurückgezogen und gedacht, so, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt ist gut. Nein, er sieht alles. Er sieht alles, was die Menschen tun. Er sieht, ob du sündigst, aber er sieht auch, was du für Sorgen hast, was du für Probleme hast, was du für Nöte hast. Er sieht es alles. Überleg mal, wie gut Gott schon im Alten Testament beschrieben wird. Wie gut seine Namen schon sind. Mein Name heißt Schmetterling. Ich bin Schmetterling. Vanessa heißt Schmetterling. Aber Gott hat so viele Namen. Und so viel dieser Name sagt über seinen Charakter aus, über seine Eigenschaften. Einer der für mich schönsten Namen ist El Shaddai. Das klingt schon so schön. Viele haben mich gefragt, wenn wir im Lobpreis manchmal frei singen, kommt der Geist Gottes immer so durch und singt immer El Shaddai Adonai. Das sind so die schönsten Namen Gottes, finde ich. Allein schon für uns als deutsche Aussprache, finde ich, klingt El Shaddai einfach so schön. Und das heißt Gott, der Allmächtige. El Shaddai. Gott hat so schöne Namen. Wenn er schon so schöne Namen hat, wie schön ist er dann? Der nächste Name ist Jahwe Jireh. Der Herr wird versorgen. Gott wird für unsere wirklichen Bedürfnisse sorgen. Das sagt sein Name schon im Alten Bund. Sagt es, dass er dich versorgt? Jahwe Nissi. Der Herr ist mein Banner. Wir sollen uns an Gottes Hilfe erinnern. Der Herr ist mein Banner, der Herr ist mein Panier. Ich finde es so interessant. Ich habe hier im Bibellexikon nachgeschlagen. Natürlich weiß ich, was ein Banner ist. Ich weiß, dass Familien ihre Banner haben. Aber was es in der Bibel ist, es ist so interessant, Studienbibeln und Bibellexika zu lesen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist so interessant. Auf jeden Fall steht hier geschrieben, jeder Stamm hatte sein eigenes Panier und jede Familie ihr eigenes Zeichen. Also es geht um die 12 Stämme. In ihrem Lager in der Wüste waren die 12 Stämme so angeordnet, dass auf jeder Seite der Stiftshütte 3 Stämme lagerten. Einer der Stämme einer der drei Stämme gab dieser Seite bzw. diesem Lager den Namen. So wird das Panier Judas, das Panier des Lagers Judas genannt und das sich im Osten befindet. Das Lager Rubens befand sich im Süden, das Lager Ephraims im Westen und so weiter und so fort. Die Schrift sagt jetzt nichts direkt über die Form dieser Paniere, aber über das Logo auf dem Panier. Zum Beispiel Judas Panier, also sein Wappen, sein Banner, war ein Löwe. Bei Ruben war es der Mensch, bei Ephraim der Stier und bei Dan war es der Adler. Also jeder hatte sein eigenes Erkennungsmerkmal, jeder hatte sein eigenes Panier. Und für die Christen, die wir jetzt an Christus glauben, haben wir nur ein einziges Banner. Und dieses Banner ist die Liebe Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt, aber das geht so, so tief. Dieses Banner war das Erkennungsmerkmal. So, ich gehöre zu dieser Familie. Ich gehöre zu diesem Stamm, zu dieser Einheit. Das ist mein Zeichen. Wem gehörst du? Ich gehöre zu diesem Banner. Aber unser Banner ist einfach die Liebe Gottes. Das, was uns zusammenhält, das, was uns ausmacht, das, was uns eins macht. Yahweh Nissi, der Herr ist mein Banner. Der Herr ist mein Erkennungsmerkmal, schon im alten Bund. Und hier Adonai, Herr. Gott allein ist Herr über alles. Ich finde diese Sprache so, so schön. Der nächste Name ist El Elohi Israel, der Herr Gott Israels. Das heißt, er ist der Gott des Volkes. Des Volkes Israels, aber auch der Gott der Menschen. Des Volkes, er ist unser Gott. Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Gott gibt uns Frieden, sodass wir uns nicht fürchten müssen. Stell dir das doch mal vor. Ein Land geht in den Krieg. Die Soldaten erklären einem anderen Land den Krieg. Sie sagen, bla 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 bla, ich greife dich an. Und dieses Land, normalerweise reagiert es so, was, du greifst mich an, ich greife dich zurück an. Okay, Kriegserklärung. Aber dieses Land, Gottes Land, sagt nein. Weißt du was? Ich gebe alles, damit wir keinen Krieg mehr haben. Ich gebe alles am Kreuz, dass dieser Krieg vorbei ist. Denn wir haben Gott den Krieg erklärt. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass wir ihn beleidigen oder angreifen. Vielleicht machen wir das manchmal auch, wenn wir frustriert sind. Aber es geht eher darum, dass wir die Entscheidung getroffen haben, oder beziehungsweise eigentlich automatisch, sündigen. Dadurch haben wir eigentlich den Krieg mit Gott erklärt. Was hat Gott gemacht? Gott hat diesen Krieg beendet. Er selber ist derjenige, der nachgegeben hat, der gesagt hat, ich gebe mein Fleisch und Blut, meinen eigenen Sohn, damit wir keinen Krieg mehr haben, sondern dass wir Frieden haben. Normalerweise, wenn jemand den Streit provoziert, ist doch die Person diejenige, die sagt, puh, okay, ich ruder zurück, es tut mir leid. Nein, bei Gott ist es er, obwohl wir die Fehler machen. Und das sagt allein schon sein Name, Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Kadosh Israel, der Heilige Israels. Gott ist heilig und vollkommen. Überprüf dich und überprüf dein Herz, ob du wirklich glaubst, dass Gott perfekt ist, dass Gott keine Fehler macht. Wie oft neigen wir dazu, Gott in Frage zu stellen, seine Entscheidungen in Frage zu stellen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum es gerade scheiße läuft, warum es einem schlecht geht, warum man gerade diese Krankheit fühlt, warum? Aber Gott ist heilig und er ist vollkommen, er macht keine Fehler. Auch wenn wir vieles nicht verstehen können, vieles nicht greifen können, im ersten Moment, so können wir beten, Herr, lass es mich sehen aus deinen Augen, lass es mich aus deiner Perspektive sehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Manchmal liegt das Problem bei uns, manchmal vielleicht auch woanders, aber ich kann dir immer sagen, die Phasen, wo es uns schlecht geht und wir wirklich uns ausstrecken nach Gott, sind die wertvollsten Phasen. In diesen Phasen wachsen die Früchte. Im Tal wachsen die Früchte, nicht oben auf dem Berg. Da ist viel zu windig, viel zu kalt. Da passt der Sauerstoffgehalt nicht. Wir wollen immer nach oben, nach oben, nach oben. Aber Bergsteigen ist gar nicht so toll. Im Tal ist doch viel schöner. Es ist okay, dass gerade nicht alles perfekt bei dir ist. Es ist okay. Es muss auch gar nicht alles um dich perfekt sein, weil es gibt einen, der perfekt ist, der in deiner Nähe ist, der dich liebt, der die Ewigkeit mit dir verbringen will, der alles vollbracht hat, damit er die Ewigkeit mit dir verbringen kann, weil er dich so liebt. Es reicht doch, dass dieser perfekte Gott bei dir ist, dass er dich liebt, dass er mit dir geht, dass er in dir thronen möchte. Dass wir errettet sind, ist doch Grund genug für Freude. Ich weiß, wie schnell man motzt, wie schnell man unglücklich ist und wie schnell man meckert. Ja, der Teufel weiß, wie er uns zum Meckern bringt. Aber glaubst du wirklich, dass Gott perfekt ist, dass Gott heilig ist und vollkommen ist? Das sagt sein Name. Wenn Gott Menschen in der Bibel andere Namen gegeben hat, dann hat er das immer eine richtig krasse Bedeutung. Er hat gesagt, okay, dein aktueller Name bedeutet das, das und das. Das hatte seine Zeit, aber jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Ich gebe dir einen neuen Namen und der bedeutet so viel. Vater vieler Völker. Was auch immer diese Namen bedeuten. Die haben Macht, die haben Autorität über diese Person irgendwie, im guten Sinne. Und wie viel mal mehr bedeutet dann dieser Name, den Gott hat? Und warum hat er so viele Namen? Weil er so gigantisch ist. Weil ein Name allein ihn gar nicht beschreiben könnte. Jahwe Zebaoth, Herr der Herrscharen, also der Herr der Heere, der Herr der himmlischen Mächte. Gott ist unser Retter und unser Beschützer, bedeutet dieser Name. Wer beauftragt denn die Schutzengel? Wer beauftragt denn die Klonkrieger? Wer macht es? Der, der allmächtig ist, Gott. Wir wissen, bei Star Wars ging das alles so ein bisschen durcheinander. Da hat dann irgendjemand anderes die Vollmacht gehabt und dann haben die irgendwas anderes gemacht und Plan B und bla bla. Aber bei Gott ist er der alleinige Herrführer. Er ist der alleinige Herr der Herrscharen. Er hat die Vollmacht. Er beauftragt die Schutzengel, dich zu beschützen. Er beauftragt die Engel, die Botschaften weiterzugeben. Er ist der Jahwe Zebaoth. El Olam, der ewige Gott. Gott ist ewig und er wird nie sterben. Ist für mich unvorstellbar. Für dich vielleicht auch. Auch, dass wir vorhin alle gleichzeitig beten und trotzdem hört er jeden, ist total verrückt. Aber Gott ist nicht an unsere Zeit hier gebunden. Wir wissen, im Weltall geht die Zeit auch anders als hier auf dieser Erde. Und so ist es bei Gott. Für ihn gibt's dieses Zeitportal hier nicht. Schau mal Matrix oder wie heißt der andere Film? Interstellar, dann sprengt es dein Gehirn, weil du denkst, es kann nicht sein, aber weil wir es einfach gewohnt sind, an Raum und Zeit gebunden zu sein. Aber Gott ist ewig. Er wird nicht sterben. Er ist auch nicht alt und gebrechlich. Er ist ewig. Jahwe Tzidkenu, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gott ist unser Maßstab für richtiges Handeln und er allein kann uns gerecht machen. Also sein Name bedeutet, dass er schon die Gerechtigkeit in Person ist und er ist auch der Maßstab für gerechtes Handeln. Schon im alten Bund sagt das sein Name und er allein kann uns gerecht machen. Denn die Gerechtigkeit kann uns gerecht machen, die Liebe kann uns lieben. Es ist alles eine Person, alles Jesus, Gott. Die Wahrheit ist eine Person. Die Gerechtigkeit ist eine Person. Gott ist das in Person. Jahwe Shammah, der Herr ist da. Gott ist immer bei uns. Das sagt sein Name schon im alten Bund, obwohl er im alten Bund nicht so da war wie jetzt in unserem Herz. Gott musste kommen und gehen, weil er mit der Sünde nicht umgehen konnte, weil er wie ein Magnet abgestoßen wurde von der Sünde. Beziehungsweise wir, die Menschen im alten Bund, durch die Sünde Gott abgestoßen haben. Aber jetzt hat Gott alles vollbracht und kann immer bei uns sein, wirklich in uns sein. Das sagt sein Name, das ist sein Versprechen. Atik Yomin. Er ist alt an Tagen, bedeutet dieser Name. Gott war schon immer da. Er ist der, der war, der ist und der da kommt. Gott ist die höchste Autorität. Und in der Studienbibel stand eben auch noch dabei, dass dieser Name bedeutet, eines Tages wird er alle Nationen richten. interessiert uns nicht, weil wir sind gerecht, wir sind errettet, wir können beruhigt sein. Dann schauen wir uns die 12 Eigenschaften an, die die Psalme von Gott beschreiben. Auch wenn ihr die ganzen Bibel stellen wollt, kann ich euch auch alle mit dazugeben. Die Psalme sagen, Gott ist allwissend und allgegenwärtig. Die Psalme sagen, Gott ist schön und begehrenswert. Wir stellen uns oft dann vor, was ist jetzt schön? Für eine Frau ist vielleicht irgendein Mann attraktiv und das ist dann schön. Oder ein Kunstgemälde ist schön. Es gibt so viele Schöns. Aber das Schön, was Gott ist, ist so durch und durch schön. Er ist die Schönheit in Person. Das kann man sich nicht vorstellen. Und es ist kein Schönheitsideal, wie wir Menschen festgelegt haben. Ah, dann sind die Wangenknochen schön hoch und große Augen und lange Wimpern und bla bla und volle Lippen. Nein, Gott ist ein ganz anderes Schön. Gott ist dieses Schön, wo du in der Blumenwiese die tollsten Farben siehst, im Regenbogen die Farben leuchten und Gott in der Schöpfung wunderschön ist. Wenn die Schöpfung schon so schön ist, wie schön ist dann Gott? Die Psalmen sagen, Gott ist der Schöpfer und er ist gut und großzügig. Er ist großartig und unabhängig und er ist heilig. All diese Eigenschaften prüf dich in deinem Herz, ob du so Gott siehst. Wenn selbst in den Psalmen Gott schon so beschrieben ist, wie viel mal mehr ist er heute zu dir? Gott ist liebend und zuverlässig. Wir denken immer, Zuverlässigkeit hat eine Grenze. Weil irgendwann enttäuscht uns jeder Mensch. Ist einfach so. Selbst die besten Freunde, irgendwann kommt's mal vor, wo du denkst, boah, ich habe eine richtig coole Freundin, ich habe einen coolen, richtig guten Kumpel, ich kann mich richtig auf den verlassen, ich kann meine Hand für den ins Feuer legen. Trotzdem wird irgendwann eine Situation kommen, wo er vielleicht einen kleinen Fehler macht und dich enttäuscht. Aber Gott nicht. Du denkst vielleicht, dass Gott dich manchmal enttäuscht, weil du auf die Umstände schaust, anstatt auf ihn. Weil du im Labyrinth gegen die Wände läufst, anstatt die Adlerperspektive anzuschalten und zu gucken, Herr, was ist Sache? Warum ist es gerade so? Warum bin ich in der Sackgasse? Warum bin ich festgefahren? Gott ist immer zuverlässig, egal wie es sich anfühlt. Gott ist gnädig und vergebend. Wie kann das jemand in den Psalmen sagen? Wie? Ist für mich unbegreiflich. Für uns ist der alte Bund so hart und so streng und so heftig. Die Rituale vor und die Opfergaben und was? Und trotzdem schreibt derjenige hier gnädig und vergebend. Wahrscheinlich sind es wieder Verse, wo David eine Vision von Jesus hatte. Aber trotzdem sagt er, Gott ist gnädig und vergebend. Die Psalmen schreiben, Gott ist mächtig. Und Gott ist bereit, seinen Willen, sein Gesetz und seine Wegweisungen zu offenbaren. Das ist der beste Beweis dafür, dass wir keine Sekte sind. In einer Sekte gibt's immer nur irgendeinen Guru, genauso wie übrigens in der katholischen Kirche, der heilige Priester, der heilige Papst, der heilige Pfarrer. Nur der kennt die Wahrheit, aber sonst niemand. Weil dieser Gott, dieser mystische Gott, vielleicht nur diesem einen die Wahrheit offenbart hat, aber sonst niemandem. Und wenn du aufsteigen willst, dann musst du erstmal durch die Person zu Gott und bla bla und du musst dann aufsteigen und nur dann bist du fähig, überhaupt Gottes Wahrheiten zu erkennen. Nein, so ist Gott nicht. Gott hat uns doch die Wahrheit gegeben. Jeder, egal welchen IQ du hast, egal wie viel Wissen du über die Bibel hast, du kannst alles nachschlagen. Denn er ist bereit, seinen Willen, sein Gesetz, seine Wegweisung zu offenbaren. Er ist ein transparenter Gott. Wenn du einen guten Chef hast, dann ist er transparent. Dann sagt er dir, so sieht's aus, das könnte auf dich zukommen, es kann passieren, dass ich dich da und da einplanen muss, es kann das, das und das passieren. Und ein transparenter Gott sagt auch, Chef sagt auch, vielleicht habe ich da und da noch ein paar Macken, aber ich versuche das Beste und ich will, dass es dir gut geht. Das ist ein guter Chef. Und wie viel mal mehr ist dann Gott gut? Und er ist gerecht. Absolut gerecht. Wir verstehen es oft nicht, wenn wir so Verse sehen wie die Arbeiter im Weinberg. Die einen kommen später und kriegen genauso viel. Hä, Gott, warum? Verstehen wir nicht, ne? Aber wenn wir in den Himmel kommen und da ist jemand, der sich kurz vorm Tod bekehrt hat, dann sagen wir doch auch nicht, warum, was macht der hier? Der hat doch gar kein Recht, hier zu sein. Nee, wir freuen uns, weil wir sagen, Wow, der hat's auch noch geschafft. Willkommen daheim. Da ist doch egal, wie lange derjenige dafür geschuftet hat. Heißt nicht, dass wir die Zeit verplempern sollen, sondern Gott will uns bereit machen. Ich zeige euch auch, wohin er uns bereit machen will. Gott ist Geist. Das steht schon in dem Psalm. Voll verrückt eigentlich. In den Sprüchen gibt's auch viele Eigenschaften von Gott. Gott sieht alles, was geschieht. Er kennt das Herz der Menschen. Er lenkt alle Dinge. Er ist eine Zuflucht. Er rettet die Gottesfürchtigen aus Gefahr. Schreiben schon die Sprüche. Wohl bedacht, alles nur im Alten Testament. Gott verurteilt die Bösen. Er freut sich über unsere Gebete. Er liebt die, die ihm gehorchen. Er hilft den Armen und Bedürftigen. Er prüft die Herzen, aber er hasst das Böse. So sind die Eigenschaften, die die Sprüche über Gott aussprechen. Noch im Alten Testament gibt's einen Vers in Jesaja, und zwar 9, Vers 5. Da wird beschrieben, wie Jesus ist. Das heißt, es ist jetzt die Eigenschaften von Jesus, aber noch aus Sicht des Alten Bundes. Noch aus Sicht dessen im Alten Testament. Er schreibt hier, denn uns wurde ein Kind geboren. Ich denke, wir sind uns einig, dass es um Jesus geht. Uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Das sind die vier Namen, die Jesaja hier Jesus gibt. Und was sie bedeuten, sehen wir hier. Wunderbarer Ratgeber. Ich habe hier links die verschiedenen Übersetzungen. Wunderbarer Ratgeber steht in der Neue Leben-Übersetzung, in der Schlachter ebenso. Und das, was in der eckigen Klammer steht, ist in der Luther-Übersetzung. Also Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und Friedefürst steht aus der Luther-Übersetzung. Und Neues Leben oder Schlachter sagen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst bzw. Friedensfürst. Das sind die Titel, die Gott, also die Jesus hier hat in diesem Vers. Wunderbarer Ratgeber bedeutet in dem Fall, er ist außergewöhnlich, er ist unvergleichlich und jemand, der den rechten Rat gibt. Wenn du Freunde hast, die dich beeinflussen und dir einen Ratschlag geben, kann der gut oder auch schlecht sein. Er kann sein, ach, trenn dich einfach von deinem Partner, scheiß auf die Person, Entschuldigung für das Wort Scheiß. Der Ratschlag kann schlecht sein, der Ratschlag kann auch gut sein, der Ratschlag kann irgendwo mittendrin sein. Aber Gottes Ratschläge sind immer die richtigen, sind mit viel Weisheit in Person, mit Wahrheit in Person und immer das Richtige. Jesus ist der beste Ratgeber. Wenn du nicht weiter weißt, frag Jesus. Frag ihn. Jesus, was soll ich tun? Wie soll ich's tun? Zeig's mir. Er ist der beste Ratgeber. Starker Gott. Er ist Gott. Auch hier wieder. Ist Gott wirklich Gott für dich? Oder ist er einfach nur irgendjemand, den du in dem Laufe der letzten Jahre einfach mit dir schleifst? Ist er wirklich Gott für dich? Eigentlich, wenn wir das begreifen, müssten wir so hüpfend durchs Leben gehen, jede Krankheit wegschlagen und alles. So leicht könnte es eigentlich sein, wenn wir verstehen, dass dieser Gott Gott ist. Das ist kein Superheld, der manchmal vielleicht auch mal hinfällt oder jemand, der Fehler macht. Er ist kein Held aus irgendeinem Film, der Fehler macht. Nein, er ist einfach Gott. So allmächtig und so herrlich. Er ist der ewige Vater, auch hier wieder dieses ewig. Wird oft betont. Er steht über der Zeit, er ist Gott und er ist unser Vater. Friedefürst, seine Herrschaft ist eine Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens, bedeutet dieser Name. Friedefürst ist ein Wort, das so aus dem Militär kommt. Es kann verschiedene Funktionen haben. Ein Friedefürst oder ein Fürst generell kann eine mittlere Funktion im Heer haben. Aber in der Regel bezeichnet es eher den obersten Heerführer. Im zivilen Kontext könnte das jetzt aber bedeuten, dass es ein Beamter ist, der direkt dem König untergeordnet ist. In diesem Vers könnte es also ganz bewusst vermieden sein, den Königstitel zu verwenden. Natürlich ist Jesus König, das wissen wir. Aber es zeigt gleichzeitig, dass Jesus zwar Gott ist, demnach auch König ist, aber trotzdem Sohn ist, trotzdem unter dem König irgendwo ist und der Friedefürst ist, der den Frieden in die Tat umsetzt. Denn nur durch ihn haben wir Frieden zur anderen Seite auch. Damit wird irgendwie gleichzeitig gezeigt, dass er trotzdem sich dem himmlischen König unterordnet. Denn das hat er gemacht in dem Moment, als er auf die Erde kam und dort Gottes Willen vollbracht hat. Er hat sich untergeordnet. Aber gleichzeitig hat es auch gezeigt, dass er trotzdem Gott war. Er hat trotzdem die Macht des Königs gehabt. Und das Gigantischste finde ich wieder an dem Wort Shalom. Friedefürst, da steckt Friede drin. Friede, Shalom. Shalom ist nicht nur Friede. Shalom bedeutet auch Wohlergehen. Das geht so tief, dass Jesus der ist, der dir Wohlergehen bringt. Der bringt dir Frieden mit Gott, weil er am Kreuz starb für dich und er bringt dir Wohlergehen. Dann kommen wir auch schon ins Neue Testament. Damit wir Gott besser verstehen, müssen wir Jesus anschauen. Hier sind ganz viele Eigenschaften von Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, der Christus. Jesus hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Er hat die Macht über den Tod. Er hat die Macht, ewiges Leben zu geben. Jesus kam, um Sündern zu helfen, heilte die Kranken, lehrte mit Vollmacht, war barmherzig, erlebte Traurigkeit, war Gott nie ungehorsam. Das sind die Eigenschaften, die wir im Neuen Testament über Jesus erfahren. Jesus war der Sohn Gottes, auch hier wieder irgendwo die untergeordnete Rolle, aber gleichzeitig ist er der menschgewordene Gott. Die Dreieinigkeit ist manchmal ein bisschen schwierig für uns zu verstehen. Auf der Erde war er gehorsam, ging er als Mensch, trotzdem hatte er die Vollmacht Gottes. Er war der Christus. Wer kann Sünden vergeben? Doch nur jemand, der keine Sünden begeht. Nur jemand, der am Kreuz starb, der alle Sünden auf sich lud und sagen kann, ich hab deinen Strafzettel bezahlt. Ich hab's bezahlt. Ist mir egal, ob du mein Auto gefahren bist und den Fehler gemacht hast. Du wurdest geblitzt, du hast falsch geparkt, aber ich hab's bezahlt. Es ist bezahlt. Und nur er kann's bezahlen, sonst niemand. Kein Mensch kann sagen, weißt du was, ab heute bist du sündenfrei, ich vergebe dir. Geht nicht. Es kann nur Jesus. Auch daran haben sich die Pharisäer besonders aufgehängt, weil sie gesagt haben, ein Mensch hat kein Recht, Sünden zu vergeben. Was denkt er, wer er ist? Verstanden haben sie es leider nicht, aber ja. Und er hat die Macht und die Autorität, Sünden zu vergeben, weil er auch die Macht über den Tod hat. Warum? Weil er starb und dem Teufel den Schlüssel weggenommen hat. So einfach. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Derjenige, der die Macht über den Tod hat, hat auch gleichzeitig die Macht über ewiges Leben. Nur Jesus kann uns dieses ewige Leben geben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand sonst kommt zum Vater als durch ihn. Er ist das in Person, er ist das ewige Leben in Person, die Macht in Person, Sündenvergebung in Person. Und Jesus zeigt uns ganz viel über den Charakter Gottes. Er kam, um den Sündern zu helfen. Wie reagieren wir denn in unserem Leben, wenn wir Sünder sehen? Wenn wir Kranke sehen, finden wir die manchmal vielleicht eklig? Oder lieben wir die genauso, wie Jesus es tat? Jesus hat die Leprakranken angefasst, um sie zu heilen. Das zeigt mir, wie Jesus ist, wie Gott ist. Er hätte sagen können, du bist geheilt, tschigalaga ding dong, die Hand ausstrecken und er ist geheilt. Aber was er getan hat, er hat ihn berührt. Er hat auch zugelassen, dass die blutflüssige Frau ihn berührt. Vor der alle haben sie gemieden. Alle fanden sie eklig, weil das etwas Unhygienisches ist, wenn jemand in dieser Zeit dauerhaft Blutungen hatte. Das war unhygienisch, unrein. So jemand durfte noch nicht mal reiten. Das war verrückt. Die waren ausgestoßen. Und Jesus lässt es zu. Jesus war nicht dumm und läuft da so und denkt sich, huch, wer hat mich da angefasst? Nein, er wusste es, er hat es zugelassen. weil er sich nicht geekelt hat, sondern er hat die Kranken geliebt. Er lehrte mit Vollmacht. Er war nicht einfach nur ein Rabbi. Er war nicht einfach nur ein Lehrer, sondern er hatte diese Vollmacht, die, wenn du ihn predigen hättest gehört, wenn du ihn predigen hören könntest, würdest du an seinen Lippen kleben, würdest du alles aufsaugen wie ein Schwamm, weil er so eine Vollmacht hat. Und Jesus war so barmherzig. Sehen wir an Petrus. Petrus, der ihm so nah war, immer schlaue Antworten gibt und bla bla. Und dann, wenn es drauf ankommt, doch schwach war. Aber was der Unterschied zwischen Petrus und Judas war, dass Petrus Buße getan hat. Und Jesus war barmherzig. Er erlebte auch Traurigkeit. Er hat mitgefühlt. Als sein Freund Lazarus starb, hat er auch gelitten. Er hat im Garten Gethsemane gelitten, als er gesehen hat, dass die Eulen da schon wieder eingepennt sind. Ich hab doch gesagt, betet. Oh, jetzt pennen die schon wieder. Weil er gewusst hat, Mensch, ihr habt so eine Macht, wenn ihr betet und ihr versäumt es. Das ist so eine göttliche Traurigkeit, so eine göttlichen Zorn, den er auch als Kind schon hatte, wenn er da den Tempel, oder nicht als Kind, aber wo er den Tempel auf Vordermann gebracht hat, alles aufgeräumt hat, weil es ihn traurig gemacht hat, was die Menschen mit dem Tempel, mit dem Hause Gottes gemacht haben. Aber er wurde nie ungehorsam. Er hat in seinem Zorn nie jemanden beleidigt, er hat in seinem Zorn nie jemandem Unrecht getan oder jemanden verletzt. Und auch in seiner Traurigkeit hat er nie bockig was gesagt, was er dann hinterher bereut hat. Er hat einfach nie Fehler gemacht. Nie. Und er hat auch nie gesagt, nö, Jesus. Er war kein Jona oder Abraham oder Mose, der gesagt hat, nö, Gott, nö, ich, nö. Einfach nö, ich gehe da nicht hin, nö, mach ich nicht. Nö, kein Bock. Hat er nicht. Er war Gott nie ungehorsam. Jesus behauptete von sich selbst, ist auch interessant, er behauptet von sich selbst, dass er die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien ist. Er behauptet, der Menschensohn zu sein. Er behauptet, der Sohn Gottes zu sein, der Messias, der Christus zu sein. Er behauptet, der Lehrer, der Meister zu sein. Er behauptet selber von sich, die Autorität zu haben, zu vergeben. Er behauptet von sich, der Herr zu sein und der Retter zu sein. Für jemand, der ihn nicht erkennt, so wie die Pharisäer, ist es Gotteslästerung. Weil sie sagen, kein Mensch hat das Recht, sowas über sich zu behaupten. Es gibt nur diesen einen Gott. Aber die Menschen, die in seine Augen geschaut haben und diese Liebe gespürt haben und erkannt haben, mit diesem Typ ist was anderes. Da ist irgendwas anders. Der spricht die Wahrheit. Ich spüre es. Die haben erkannt, dass er die Wahrheit sagt. Auch wir müssen uns überlegen, ich hoffe, dass ihr alle an dem Punkt schon lang vorbei seid, wo ihr euch diese Frage stellen müsst, aber ihr könnt sie euch jetzt trotzdem nochmal stellen, einfach um euch selber zu reflektieren. Glaube ich das alles? Glaube ich, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Denn diese Frage entscheidet über unser ewiges Leben. Wir können nicht sagen, vielleicht, wir können auch nicht sagen, naja, er ist alles außer der Lehrer oder alles außer der Sohn Gottes. Entweder ich glaube alles, was hier steht, dass Jesus es ist, oder nicht. Und mein ewiges Leben steht damit auf dem Spiel. Wenn ich glaube, dass Jesus die Wahrheit sagt, wenn er diese Dinge behauptet, dann glaube ich an die Wahrheit. Ich glaube, dass er die Wahrheit in Person ist. Dann fällt es mir auch leicht zu verstehen, wie Gott ist. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche Punkte, die du noch nicht greifen kannst, wo für dich irgendwas dich stört. Vielleicht hast du so einen Ansatz von diesem muslimischen Denken, wo du sagst, wenn Gott wirklich allmächtig ist, warum muss er dann seinen eigenen Sohn schicken? Das ist für mich ein schwacher Gott. Dann lass dein Denken erneuern. Solltest du schleunigst tun. Manchmal kommen solche Gedanken, der Teufel weiß genau wie. Aber dann schmeiß sie raus und sag, Herr, zeig mir die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit bist, zeig sie mir. Und wenn jemand, Jesus sagte selber, wenn jemand seine Freunde so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben hingibt, da gibt's keine größere Liebe. Es gibt keine größere Liebe. Auch hier sehen wir, wie Jesus sich selbst nennt. Er sagt, er ist der Menschensohn. Er sagt, er ist das Brot des Lebens und das Licht der Welt. Er sagt, er ist der Menschensohn. Diesen Titel sagt er ganz oft. Er betont, dass er selber Mensch war, aber so wie er diesen Namen benutzt, zeigt es auch gleichzeitig den Anspruch, Gott zu sein. Er ist nicht einfach nur ein Mensch, er ist der Menschensohn, der Messias, der Retter. Er ist das Brot des Lebens, sagt er selber von sich. Es drückt aus, dass Jesus Leben gibt, dass er die einzige Quelle des ewigen Lebens ist. Und Jesus ist das Licht der Welt. Licht ist das Symbol für die geistliche Wahrheit. Jesus ist die Antwort auf all unsere Fragen, auf unsere Suche. Wenn du also an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich weiß, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist einer der wichtigsten Bibelstellen, die wir haben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg zu Gott. Er ist die Wahrheit in Person und nur er ist fähig, Leben zu geben, weil er ja am Kreuz starb, weil er die Macht über den Tod hat, weil er die Macht hat, Sünden zu vergeben, weil er das alles vollbracht hat. Deswegen ist er die Wahrheit in Person. Und wenn er die Wahrheit in Person ist und er sagt über sich selber, ich bin das Brot des Lebens, kommt alle zu mir. Ich habe alles, was du brauchst. Wenn er die Wahrheit ist und nur die Wahrheit sagt, wenn dein Chef dir sagt, ich gebe dir 3000 Euro brutto und du glaubst ihm, dass er die Wahrheit sagt, dann geh und geh auf deinen Kontostand, geh gucken, jawohl, 3000 Euro. Über steuerliche Abzüge brauchen wir jetzt nicht reden, aber wenn die Wahrheit in Person dir sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Quelle des Lebens, dann geh zu ihm und hol dir alles, was du brauchst. Er sagt, er ist das Tor zu den Schafen, er ist der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben. Das Tor zu den Schafen, er ist der einzige Weg, also die Verbindung, die Brücke zwischen den Schafen und Gott. Er sagt, er ist das Tor zu den Schafen. Er ist in die Einrichtung das Tor, also für uns Menschen den Zugang zu Gott, weil er am Kreuz alles vollbracht hat. Und er ist die Brücke für den Heiligen Geist, endlich aus dem Allerheiligsten raus in unsere Herzen zu kommen. Er ist der gute Hirte. Ist er in deinen Augen wirklich der gute Hirte? Ist kein Hirte, der am Handy hängt und die Schafe irgendwo in die Hecke den Abgrund runterfallen lässt. Nein, er ist der Hirte, der 99 zurücklässt, um das eine Verlorene zu finden. Der alles gibt, um dieses eine Verlorene, und wenn es noch so verletzt ist, wieder zurückzutragen. Und selbst wenn es das Kind ist, das immer wieder zur Steckdose läuft. Und selbst wenn es das Kind ist, was immer wieder auf die Herdplatte fasst. Es holt dich immer und immer wieder zurück, weil er der gute Hirte ist. Und er will nur das Beste für die Schafe. Ein Hirte, der ein guter Hirte ist, der liebt seine Schafe, der passt auf die Schafe auf. Der führt sie und weiß genau, puh, da hinten wird's gefährlich, da führe ich sie nicht hin. Sondern ich führe sie dorthin, wo ich schon mal war. Ich führe sie dorthin, wo ich weiß, dass sie sicher sind. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Niemand, wirklich niemand sonst, ist so wie Jesus am Kreuz unschuldig gestorben und wieder auferstanden. Er ist das ewige Leben, er ist die Quelle des Lebens und er hat die Macht über den Tod. Hier wieder, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist der wahre Weinstock. Der Weg, die Wahrheit und das Leben habe ich gerade schon angesprochen. Er ist der einzige Weg, die Botschaft, denn als Jesus kam, war das eine Revolution. Er kam, hat was ganz Neues mit sich gebracht. Für die Juden war das unvorstellbar, dass Gott einen neuen Plan hat. Sie haben es zwar schon in Verheißungen gewusst, sie kannten die Wahrheit, aber sie haben Jesus nicht erkannt. Sie wussten, es kommt ein Messias, der alles verändern wird, weil sie Gottes Versprechen kannten, aber sie haben daran gezweifelt, dass Gott wirklich so gut ist und es auch macht, oder sie dachten, er macht es erst in 8000 Jahren. Sie haben nicht damit gerechnet und es einfach nicht erkannt, dass Jesus schon da ist. Aber Jesus war diese eine Botschaft. Und wenn wir den Menschen in der Welt von unserem Glauben erzählen, ist der einzige riesengroße Unterschied zwischen uns und allen anderen, Egal ob evangelisch und so ein bisschen an Gott glauben oder Muslime, Buddha, was auch immer. Egal zu was, der einzige Unterschied ist Jesus. Ist euch das bewusst? Nur Jesus ist der Unterschied. Natürlich auch die ganzen Wahrheiten, die da drum rumstehen, aber das Wichtigste, unser allergrößter Fokus, unser Zeichen ist das Kreuz. Der Fisch, das ist unser Markenzeichen, weil es um Jesus geht, weil Jesus den Unterschied macht, weil Jesus alles vollbracht hat. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, fasst genau die ganze Mission zusammen, warum Jesus auf der Erde war. Und er sagt, er ist der wahre Weinstock. Und ihr seid die Reben. Es erinnert uns täglich an die Tatsache, dass wir völlig auf ihn angewiesen sind. Es erinnert uns täglich daran, dass wir nicht perfekt sind und dass wir ihn brauchen. Dass wir getrennt von ihm überhaupt nicht bestehen können. Schneidest du es ab, stirbt's. Schneidest du eine Rose ab, die überlebt vielleicht mit so Vitaminen im Blumenwasser paar, vielleicht eine Woche, aber irgendwann hängt sie die Köpfe. Das heißt, diese Blumen und auch die Reben überleben nicht ohne den Weinstock. Der Weinstock ist derjenige, der die Wurzeln im Boden hat, die ganzen Nährstoffe und das Wasser zusammensammelt und die Reben versorgt. Die Rebe kann nicht bestehen. Die Trauben im Supermarkt, die überleben auch nicht 5 Jahre. Ja, wenn du sie nicht isst, dann vergammeln sie irgendwann. Und Jesus sagt hier, hey, ich bin der Weinstock, ihr braucht mich. Und es ist okay, dass ihr mich braucht. Wir wollen immer selbstständig sein und alles hinkriegen und wir wollen so die typischen Kinder sein, die gerade lernen, irgendwas zu machen und dann sagen, nein, Mama, lass mich, ich kann das. Und dann ist es kaputt. Das ist doch immer das Gleiche bei den Kleinen, oder? Die sagen, ich kann das, ich krieg das hin und dann ist es futsch. Aber in der Zeit ist es okay, wenn du Mama und Papa noch brauchst. Und wir brauchen auch Gott. Es ist kein, ich bin jetzt Welpe und ich krieg gar nichts auf die Reihe, ich brauche Gott für alles und ich bin so unfähig. Nein, sondern es ist dieses, ich werde erwachsen, ich werde reif, dass ich die Connection, den Powerstöpsel nonstop brauche. Ich allein bewirke nichts. Selbst Paulus hat es gesagt, ich allein kann nichts, denn in meiner Schwachheit ist Gott stark und nur durch die Gnade Gottes kann ich die Dinge vollbringen. Was Paulus, wie viel Gemeinden er gegründet hat und wie viele Menschen er die Wahrheit gepredigt hat. Alleine, weil er immer diesen Powerstöpsel, den Stecker in der Steckdose hatte. Die Antennen ausgefahren hat. Und das ist ein gutes Abhängigsein. Das ist ein gutes Ich brauch dich. Und jetzt gehen wir auch schon in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung, was hier über Jesus steht. Hier steht wieder, Jesus ist der Menschensohn. Jesus ist der Erste und der Letzte. Jesus ist der Lebendige, der aber tot war. Aber jetzt ist er lebendig. Betonung auf lebendig. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Er ist der, der alle Dinge geschaffen hat. Denn er war schließlich bei der Schöpfung dabei. Es werde Licht. Wer ist Licht? Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Dieses Banner, wenn ihr euch erinnert. Er ist der Erbe aus der Wurzel Davids. Und er ist das Lamm. Hier sind plötzlich neue Bezeichnungen für Jesus. In der Offenbarung stehen extrem viele Bilder und auch viele Sachen, die wir vielleicht nicht verstehen. Und manchmal glaube ich, ist es wirklich gut, dass wir vielleicht nicht alles verstehen, was in der Offenbarung steht. Wichtig ist, dass die Offenbarung für uns mit einem wundervollen Satz endet und dass generell die Offenbarung damit endet, dass Gott seinen Plan vollendet, dass alles gut wird für uns. Dass wir in einem perfekten Himmel, in einem perfekten Jerusalem sein werden. Da werden wir auch gleich nochmal reinschauen. Das ist für uns der wichtigste Aspekt. Was dazwischen drin steht, kann uns eigentlich egal sein. Weil selbst wenn jetzt auf dieser Erde, während wir noch da sind, alles schrecklich wird. Wir haben ja hier jetzt schon mit Corona einen kleinen Vorgeschmack gehabt, wie schrecklich es sein kann. Aber da haben wir doch trotzdem noch Gott. Selbst wenn es verboten sein sollte, an Gott zu glauben. Dann ist es uns egal, weil dann entweder leben oder sterben. Dann entweder leben mit Gott und wenn ich das nicht darf und ich sterbe als Märtyrer, dann bin ich doch bei Gott, dann ist es da ja sowieso besser. Das klingt für uns schwer zu fassen, wenn alles gut ist, aber wenn es uns schlecht geht, ist es leichter zu fassen. Dann denken wir uns, ja, ich will zu Gott. als Kind in all den Phasen, wo ich so heftig gemobbt wurde und so viel geweint habe, habe ich immer zu Jesus gesagt, Herr, hol mich doch einfach zu dir, ich habe keinen Bock mehr. Bei dir ist doch alles viel schöner. Ich hatte nur diese Vision vom Himmel im Kopf, dachte mir, die Erde ist so schlecht, im Himmel ist alles perfekt, ich will einfach zu dir. Natürlich habe ich in meinem kindlichen Verständnis nicht verstanden, dass dann mein Leben hier zu Ende sein wird. Das wollte ich natürlich nicht, aber ich wollte einfach nur bei Gott sein. Wir sehen hier die Bezeichnungen, die die Offenbarung über Jesus gibt. Wir sehen hier plötzlich der Löwe aus dem Stamme Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids und das Lamm. Wir wissen, Josef war wirklich Nachkomme von David. Das heißt, er ist in diesen Stammbaum reingeboren worden. Jeder dieser Namen sagt etwas über den Charakter und die Eigenschaften über Gott, über die Charaktereigenschaften von Jesus. Wenn wir weiterlesen, sagt die Offenbarung, Jesus ist der Hirte, Jesus ist Christus, Jesus ist der Treue und Wahrhaftige, er ist das Wort Gottes, also das Wort Gottes auch in Person wieder, er ist der König der Könige. Das ist für mich eines der schönsten Bilder, die ich im Lobpreis benutze, wenn ich über ihn singe. Er ist der König der Könige. Da gibt's viele Könige, die mit Gott waren und viele Tröne im Himmel, aber es gibt nur diesen einen Gott, diesen einen richtigen Thron. Alle anderen sind nur so symbolisch, aber Gott sitzt auf dem einen Thron. Er ist der König der Könige. Er steht über allem. Er ist der Herr der Herren, der Herr der Herrscharen. Er ist das Alpha und das Omega. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung. Das Neue Testament beginnt mit der guten Botschaft, mit einer Revolution, mit dem, was Gott vorhat. Und die Bibel endet mit einem Heilsplan, wo wir in einer perfekten neuen Welt sein werden. Die Bibel fängt an, switcht zwischen neuem und, also zwischen Alten und Neuen Testament und endet mit etwas Gutem. Da ist uns dann egal, was in der Offenbarung sonst noch für schreckliche Dinge zwischendrin stehen. Für uns ist das, was zählt, dass Gott gut ist, dass Gott gut anfängt, gut in den neuen Plan geht und gut endet. Vielleicht hilft dir das. Ich weiß nicht, wer das jetzt hören muss, aber die Offenbarung ist nicht nur schlecht. Und die Offenbarung ist auch kein Buch, was man immer wieder zuklappt und Angst davor haben muss. Und manchmal ist es auch so, dass man sie vielleicht liest und nicht alles versteht, aber das ist, weil Gott dich vielleicht manchmal einfach ein bisschen beschützen will. Weil nicht jede Wahrheit bringt dir was in dem Fall. Wenn du alle Dämonen sehen könntest, hättest du vielleicht nonstop Angst. Aber Gott lässt nicht zu, dass du alle Dämonen siehst. Er lässt stattdessen zu, dass du dir lieber vorstellst, wie viele Engel hier sind. Manchmal ist es nicht gut, jede Wahrheit zu kennen. Und so ist auch die Offenbarung für mich ein Stück weit. Und alles zu seiner Zeit. Und alles, was du aber verstehen möchtest, bete Gott. Sag, Herr, lass es mich verstehen. Zeig es mir. Offenbare es mir. Kann nicht immer von alleine funktionieren, ich schlag auf, lese es und verstehe alles. Nein, du musst auch manchmal hinsitzen und sagen, ich habe jetzt die Bibelstelle schon 5-mal gelesen, aber ich verstehe sie immer noch nicht. Dann kannst du wieder zuklappen, weggehen und dann hat sie nichts gebracht. Oder du kannst sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, wenn die Bibelstelle mir irgendwas Besonderes sagen soll, offenbar sie mir jetzt. Und dann, manchmal haut sie schon direkt um und du liegst auf dem Boden und manchmal kommt so ein paar Stunden später oder wenn du gerade am Einschlafen bist, wenn deine Seele endlich still ist, dann kommt Gott und sagt dir, so bedeutet diese Stelle und das bedeutet das für dich und dich. Und dann haut es dich regelrecht um. So, er ist das Alpha und das Omega. Was bedeutet, er ist der Anfang und das Ende. Erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Er ist der glänzende Morgenstern. Wenn wir Beschreibungen aus dem Himmel sehen, wie Jesus ist, dann leuchtet er so hell und so schön. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Der glänzende Morgenstern ist wahrscheinlich nur ein Funke dessen, wie krass Jesus wirklich leuchtet. Wie wunderbar er wirklich leuchtet. So richtig dieses, so wie ich meinen Verlobungsring gesehen habe und er leuchtet wegen der LED und alles so strahlt und funkelt und in meinem Kopf so, so ist es bei Jesus. Noch viel krasser. Das ist so richtig wie im Film. Und du kannst schon gar nichts erkennen, weil es so hell ist. Du müsstest erstmal deine Sonnenbrille aufsetzen und dann, wow, krass. Dann siehst du so einzelne Facetten. Und so ist Jesus ja auch in der Bibel. Du musst die einzelnen Facetten halt auch bewusst anschauen und suchen und dann erkennst du ihn Stück für Stück und du setzt mehr Puzzlestücke zusammen und erkennst in dem Licht plötzlich Facetten und nicht nur einfach Licht. Das sind die letzten Namen, bevor wir dann zu dem Eigentlichen kommen. Keine Angst, die Einladung war viel, viel länger als das Hauptthema. Ah, nein, das ist unsere Beziehung zu Gott. Versucht es mal noch nicht bis nach unten anzuschauen. Versucht oben zu bleiben. Ich habe mir mit all den Namen und Bezeichnungen überlegt, zu Beginn war Gott der Schöpfer, wir die Schöpfung. Unser Verhältnis war Gott und Mensch. Gott ist aber auch König, also sind wir Untertanen. Gott ist Herr, also bin ich Knecht und Diener. Also derjenige, der dorthin geht, wo man mich hinschickt. Jesus war der Menschensohn. Er ist der Retter. In dieser Konstellation bin ich der Gerettete, aber auch gleichzeitig der Sünder. Aber auch der gerecht gemacht wurde. Egal wie viel ich sündige. Aber hier, in dieser Zeile, ist diese Entscheidung. Für viele in der Welt ist Gott trotzdem Gott. Er ist vielleicht der Schöpfer, er ist vielleicht auch König, er ist vielleicht auch Herr. Aber um Jesus anzuerkennen als meinen Retter, muss ich diese Entscheidung treffen. Und dann verwandle ich mich von Sünder in Gerechter. Dann erkenne ich, Jesus als Person ist das Brot des Lebens, das Licht der Welt, das Tor zu den Schafen und all diese Bezeichnungen, die wir gehört haben. Und ich bin der Bedürftige. Ich brauche ihn. Ich bin der Bedürftige. Gott ist der gute Hirte, beziehungsweise Jesus. Und ich bin ein Schaf. Das sind immer diese Beziehungen. Zu jedem Titel bin ich eine Beziehung, eine Konstellation. Wenn Gott Vater ist, dann bin ich Sohn und Tochter. Wenn Gott auch Geist Gottes ist, dann bin ich der Tempel, in dem der Geist Gottes lebt. In dem Moment, wo ich Jesus als meinen Retter anerkannt habe und die Geistestaufe hatte, in dem Moment, als ich die Entscheidung getroffen habe, komm in mein Herz, ich lade dich ein. Dann bin ich Tempel. Jesus ist der Weinstock und die Quelle des Lebens. Dann bin ich die Rebe, die ihn braucht. Und schon vorne bei Vater und Sohn bin ich in diese Familie hineingeboren. Ich bin getauft auf den Namen Christus. Das heißt, ich habe diesen Nachnamen Christus. Ich heiße nicht Vanessa Bauer oder Vanessa Pilsner, ich heiße eigentlich Vanessa Christus, weil ich auf diesen Namen getauft wurde. Ein Kind, selbst in der Kirche, selbst die machen es ja so. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich taufe dich auf den Namen Martin Müller. Auf diesen Namen, du gehörst zu dieser Familie, ich taufe dich da hinein. Aber wir sind getauft worden auf den Namen Christus. In dieser Entscheidung. Wir haben Anteil an dem Erbe, wir sind eingepropft in diesen Stamm. Und das alles macht uns zum Freund. Zwischen Freund und der nächsten Stufe ist auch noch der beste Freund. Ist Gott für dich nur ein Ehrfürchtiger, der auf dem Thron sitzt? Ist Gott für dich auch dein König, den du anbetest? Ist Gott dein Herr, dem du dienst, den du die Regeln befolgst, oder sagst du, nö, ich mach nicht, was du willst. Bist du ein Jona, der davonläuft? Oder sagst du, nein, Gott, du bist mein Herr? Sagst du, Jesus, du bist mein Retter? Täglich bist du mein Retter in jeder Situation. Sagst du, Jesus, du bist mein Brot, du bist mein Licht, du bist mein Tor zu Gott? Sagst du, Jesus, ich bin dein Schaf. Und du bist mein guter Hirte. Ich vertraue dir. Betest du den Psalm 23 und glaubst das wahrhaftig? Dass Gott der gute Hirte ist, der dich auf rechter Straße führt, der dich versorgt, der dich auf grüne Wiesen führt, der dich beschützt, wohin du gehst. Sagst du, Gott, du bist mein Vater und ich darf dein Kind sein, Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Sagst du, hier ist der Tempel, Geist Gottes, leb in mir, nimm alles weg, was dich stört. Sagst du, Herr, ich brauch dich. Sagst du, du bist Freund. Bist du schon an dem Punkt, wo du sagst, boah, du bist sogar mein bester Freund, du bist das Wichtigste, was ich hab. Kannst du sogar sagen, Gott, du bist mein Bräutigam? Dahin wollen wir gehen. Da schauen wir uns auch gleich einige Bibelstellen zu an, aber diese Krönung ist doch eigentlich unser Ziel. Wir wissen, dass Gott die Schöpfung, die Gemeinde als seine Braut ansieht, die Braut vorbereitet für diesen einen Moment, wo Jesus zurückkommt. Hast du also diese Liebe und diese Vorfreude Jesus gegenüber, dass du sagst, boah, du bist alles, was ich will, du bist alles, was ich liebe? Und es gibt nur dich in meinem Herz? In der Offenbarung 21, Vers 1 bis 11 lesen wir: Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier schreibt er von dieser neuen Welt, von diesem neuen Himmel, der für uns gemacht wurde. Und er, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vers 6, und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles geben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen, vielleicht erinnert ihr euch an diese Bibelstelle, die haben wir schon vor kurzem gehört, und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir, einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Johannes sieht hier in seiner Vision, in der Offenbarung, wohlgemerkt, das komplizierte Buch, er sieht den Himmel, er sieht diesen perfekten Ort. Und der Engel sagt: Komm mit mir, ich zeige dir, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen, steht in Vers 9. Wir wissen also, das neue Jerusalem ist die Braut. Das neue Jerusalem ist aber auch die Gemeinde. Du und ich sind die Braut. Das lesen wir in 2. Korinther 11. So, 2. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Ich werde so eifersüchtig wie Gott um euch. Denn als unberührte Braut habe ich euch, dem einen Bräutigam, Christus versprochen. Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Ihr scheint ohne zu bedenken, alles zu glauben, was die Leute euch erzählen, selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den, den wir verkünden, oder einen anderen Geist als den, den ihr empfangen habt, oder eine andere Botschaft als die, die ihr geglaubt habt. Wir sehen hier also, Paulus betont immer wieder die Angst, die er hat, dass die Gemeinde nicht rein ist und auch nicht rein bleibt, bis Jesus kommt. Er beschreibt hier die Reinheit dieser Braut, also die Reinheit der Gemeinde, ist eine Gemeinde, die frei von Irrlehre ist. Frei von falschen Lehren und Lügen. Er möchte, dass die Gemeinde, bis Jesus kommt, nur die Wahrheit kennt und keine Lügen glaubt, keine Irrlehren glaubt oder Sonstiges. Er möchte, dass die Gemeinde frei von irgendwelchen Einflüssen ist, die irgendwie auf Irrlehre beruht. Er möchte die reine Hingabe betonen. Weil genau die Korinther sehr gefährdet waren für diese Irrlehre, hat er das immer und immer wieder betont. Hier sehen wir also auch nochmal, um auf Braut und Bräutigam zurückzukommen, dass er hier schreibt, die Braut ist die Gemeinde. Und Paulus möchte, dass die Braut bereit ist, wenn der Bräutigam kommt. Das heißt, die Braut ist das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Welt, aber auch die Gemeinde. Es kann manchmal schwierig sein, Jesus an erster Stelle zu lassen, weil der Teufel mit allem Möglichen kommt, um uns abzulenken. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie Eva die Orientierung verlieren. Schreibt er hier ja sogar. So wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Wir dürfen nicht uns von Irrlehre beeinflussen lassen. Wir müssen aufpassen, was uns irgendwo beigebracht wird. Wir müssen alles prüfen, weil wir den Geist der Wahrheit haben. Wir haben diesen Geist. Wir können sagen, Herr, stimmt das, was die Person sagt? Wenn du eine Predigt von jemand anderem hörst oder generell eine Predigt hörst, kannst du immer Gott fragen, Herr, ist es die Wahrheit? Und der Geist der Wahrheit wird dir Zeugnis geben. Er wird dir sagen, ja, da stehe ich dahinter, oder ah, sei vorsichtig. Lass es nicht in dein Herz. Genauso auch, wenn der Teufel dir Lügen in dein Herz streut, sind auch Irrglaube, sind auch Irrlehren. Wenn der Teufel kommt und sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts und du bist für immer Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer. Wenn diese Lügen kommen, das ist auch eine Irrlehre, egal von wem sie kommt. Bleibe frei davon, verliere die Orientierung nicht und schüttle diese Lügen ab. Haben wir letzte Woche gehört, schüttel diese Lügen ab. Wir müssen aufpassen, wo wir die Orientierung verlieren können. Wir müssen aufpassen, wo wir manchmal Dinge durcheinander bringen können oder wo uns andere Dinge durcheinander bringen können. Wir müssen aufpassen, was unsere Entschlossenheit schwächen kann. Manchmal sind es die Umstände, manchmal sind es die Worte anderer. Meine Entschlossenheit, dass unsere Hochzeit im April stattfinden kann, darf ich mir nicht kaputt reden lassen von all den Menschen, die entweder ungläubig sind oder nicht genug Glauben haben, die sagen, ach, das mit Corona wird noch so lang gehen, das könnt ihr euch eh abschminken, eure Hochzeit wird eh nicht stattfinden und da habt ihr Pech gehabt. Ich darf mir meine Entschlossenheit nicht schwächen lassen durch das Gelaber von anderen Menschen. Genauso darfst du das auch nicht machen. Du darfst dich auch nicht von deinem eigenen Gelaber irgendwie beirren lassen. Wenn du in den Spiegel guckst und sagst, puh, ich habe schon wieder versagt. Deine eigene Stimme darf dich auch nicht in Irrglaube bringen. Du musst aufpassen, was deine Entschlossenheit schwächen kann. Du musst aufpassen, was deine Orientierung beeinflussen kann. Was dich durcheinander bringen kann. Du musst aufpassen, was dich ablenken könnte. Vielleicht ist es irgendeine Serie, die dich ablenkt oder irgendwas in deinem Alltag. Du musst aufpassen, was dich ablenken kann. Und du musst aufpassen, wo du vielleicht eventuell Lügen glaubst. So, jetzt kommen wir in Verse, die die Ehe beschreiben. Ihr Ehefrauen, Epheser 5, Abvers 22, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. Wir kennen diese Bibelstelle. Ich werde sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz lesen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Er beschreibt eigentlich das Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Ehefrau und Ehemann. Wenn er aber gleichzeitig sagt, hey, ihr Frauen sollt euch Christus unterordnen, denn auch Christus ist das Haupt der Gemeinde. Dann wissen wir, als Ehefrau sollst du dich deinem Ehemann unterordnen, so wie du dich auch Christus unterordnest. Aber du weißt auch umgekehrt, wenn Christus das Oberhaupt, also wenn dein Ehemann das Oberhaupt deiner Ehe sein soll, dann ist ja auch Christus das Oberhaupt der Gemeinde. In dem Fall bist dann du die Braut. Und gleichzeitig wissen wir auch, er schreibt hier, wie der Mann die Frau lieben soll und wie die Frau sich dem Mann unterordnen soll und wie die Frau den Mann lieben soll. Gleichzeitig wissen wir ja dann aber auch, wenn er das immer wieder mit Christus und der Gemeinde vergleicht, wie sehr Christus uns dann liebt. Denn aus Liebe gab er alles. Und ihr Ehemänner, Vers 25, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld und ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Eine Braut, bevor sie zur Hochzeit geht, hat ein Ritual, dass sie sich wäscht. Es gibt eine Waschung für eine Braut. Diese Braut, wenn es jetzt die Gemeinde ist, ist doch diese Waschung eigentlich unsere Taufe. Ich weiß nicht, ob ihr das greifen könnt und diese Vergleiche sehen könnt, aber es geht eigentlich recht tief. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. So redet er von der Gemeinde. Das ist auch das, was Paulus betont hat. Er möchte, dass die Gemeinde, wenn Jesus wiederkommt, ready ist. Wie Paulus hat sich gesehen wie ein Kommandant, der einen Auftrag hat und für den König etwas ausführt und sagt, hey, wenn der König kommt, muss das alles perfekt sein. Ihr müsst es richtig machen, bis der König kommt und guckt, ob es passt. Also müssen wir praktisch uns ready machen, uns bereit machen, bis Jesus kommt. In Matthäus 25 sehen wir die Bibelstelle, wo es darum geht, dass wir bereit sein sollen, wenn der Bräutigam kommt. Ihr kennt die Bibelstelle. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Ihr kennt die Bibelstelle. 5 von denen hatten nur ihr Öl für die Lampe, die anderen 5 waren bereit. Sie hatten Öl, falls es länger dauert. Und wie es so war, hat der Bräutigam sich tatsächlich verspätet. Sie wollten ja mit dem Feierzug der Hochzeit mitgehen und wollten diese Lampen dabei haben. Aber weil die törichten Brautjungfern nicht genug Öl dabei hatten, konnten sie nicht mitgehen. Die Türen waren verschlossen. Die 5 törichten baten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genug Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde geschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf, aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Es ist so wichtig, dass wir bereit sind, dass wir uns bereit machen. Und es zeigt uns auch gleichzeitig, dass jeder für seine eigene Lampe verantwortlich ist. Jeder ist für seinen eigenen Glauben verantwortlich. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich kann nicht später sagen, gib mir was von deinem Glauben. Ich kaufe dir was ab oder ich gebe dir dafür Äpfel. Es geht nicht. Du bist für dich selber verantwortlich. Und du musst bereit sein, wenn er kommt. Du musst dich vorbereiten lassen. Da gibt's auch so ein tolles Lied, das wollte ich eigentlich an der Stelle auch laufen lassen, aber das lasse ich jetzt weg. Wir können es nachher vielleicht nochmal anhören. Das handelt genau davon. Da singt sie, Herr, mach uns bereit, wenn der Bräutigam kommt. Lass unsere Lampen nicht ausgehen. Lass uns weise sein, lass uns wach sein, wenn der Bräutigam kommt. Und Das ist einfach ein cooles Lied. Wir können es nachher auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber ich muss hier weitermachen an der Stelle. Zu guter Letzt steht noch in der Offenbarung etwas über die Braut und den Geist. Und zwar in Offenbarung 22, Vers 17 steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Der Geist und die Braut. Das heißt, Jesus und der Geist und die Gemeinde rufen, komm. Ist irgendwo auch unser Evangelisationsaufruf. Und jeder, der unsere Botschaft hört und kommt, der darf kommen. Aber irgendwann ist es vielleicht zu spät. Aber ich find's auf jeden Fall interessant, wie hier steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll kommen. Wer durstig ist, soll kommen. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Generell unsere größten Waffen, die wir haben, um uns auch vorzubereiten oder uns stark zu machen, ist zum einen Zungensprache. Wenn uns nichts mehr einfällt, wenn wir keine Ahnung mehr haben, was wir beten sollen oder wenn wir völlig am Ende sind, einfach in Zungensprache beten ist so eine starke Waffe. Die absolute Angriffswaffe in der Waffenrüstung des Gottes und die einzige Angriffswaffe ist das Wort Gottes, unser Schwert. Das ist die Waffe, mit der wir den Teufel in die Flucht jagen können. Genauso wie auch Jesus den Teufel in der Wüste in die Flucht gejagt hat, so können wir den Teufel in die Flucht jagen und sagen, nein, es steht geschrieben, ich bin gerecht, ich bin würdig, mein Gott ist für mich. All die Namen, die wir über Gott gehört haben, über die Namen, die wir über Jesus gehört haben, die Eigenschaften, die wir über Jesus gehört haben, die können wir proklamieren, wenn der Teufel kommt. Eine weitere Waffe ist die Dankbarkeit. Wenn wir dankbar sind, total verrückt, ich habe mir die Woche hier an den Fingern mich verbrannt, zweimal hintereinander am Ofen und es tat wirklich extrem weh. Und am nächsten Morgen hatte ich dann schöne Blasen und als ich aufs Klo gegangen bin, habe ich meinen Finger angeschlagen und es tat auch weh, ja. Aber ich guck den Finger an und ich habe die Schramme gesehen und wusste, boah, danke Gott, dass ich nicht die Blase getroffen habe. Ich dachte mir, bin ich eigentlich verrückt? Ich bedanke mich, dass ich mich gerade verletzt habe. Aber ich habe gemerkt, dass in meinem Herz einfach eine Dankbarkeit ist. Dass ich mich jetzt nicht aufreg, dass ich mich schon wieder verletzt habe. Ich meine, das ist bei mir Standard in der Tagesordnung, so schusselig wie ich bin. Aber ich war dankbar, dass es nicht schlimmer war. Und dann wusste ich, der Teufel kann mir nichts in dem Moment, weil er mich nicht, es hat es nicht geschafft, dass ich mich aufreg. Sondern ich war einfach nur dankbar, dass es nicht schlimmer war. Dankbarkeit ist eine wirklich große Waffe. Lobpreis ist eine gigantische Waffe. Wenn du Lobpreis machst, machst du Gott größer als deine Probleme. Ihr kennt die Wahrheit und ihr wisst, wenn ihr ihn anbetet, dann macht ihr das Problem einfach mickrig und Gott groß. Dieses Lied Alles tanzt, was wir vorhin gehört haben. Ihr habt alle Möglichkeiten. Auch Leute, die das Internet nicht gerne benutzen, hört euch dieses Lied an. Alles tanzt. Egal ob auf Spotify, auf YouTube, egal wo. Ich will gar keine Werbung machen. Ihr könnt das Lied in sämtlichen Quellen anhören. Wenn es euch schlecht geht, hört dieses Lied an. Und ich verspreche euch, ihr habt gute Laune hinterher. Alles tanzt. Ich muss mich bewegen. Ich kann es nicht in mir behalten. Ich kann nicht still sitzen. Vorhin, als das Lied kam, ich habe so zappeln müssen. Ich wollte am liebsten aufspringen und alles tanzt. Niemand kann es mir nehmen. Einfach nur, es ist so verrückt. Und vielleicht bist du nicht der Tänzer. Vielleicht bist du eher der Baloo, der so ganz gemütlich tanzt. Ist doch egal, wie du tanzt. Aber probier's mal aus. Wenn dich keiner sieht, tanz doch einfach. Egal, wie es aussieht. Schüttel all deine Sorgen ab und tanz. Das ist so eine Mach, die du da hast, wenn du tanzt, egal wie es aussieht. Du musst keine prima Ballerina sein, aber einfach die Sorgen abzuschütteln. In meinen ganzen Problemen, in meinem ganzen, habe ich das immer so gemacht. Sammy kann davon ein Lied singen, immer wenn wir irgendwie Musik aufgedreht haben und abgespackt haben, das tut so gut, das macht so frei. Tanzen ist so eine krasse Macht, die wir haben. Und auch viele, viele Bibelstellen schreiben genau davon, dass wir wieder singen sollen und fröhlich sein sollen und tanzen sollen. Weil wir alle Quellen in ihm haben, weil wir ihm alles verdanken. Dann hört man dort wieder Danklieder und frohes Lachen, steht in Jeremia sogar. In dem Psalm steht ganz oft Tanz. Der Freudentanz ist einer der stärksten Waffen, die du hast. Aber auf einen ganz speziellen Tanz möchte ich noch zum Schluss eingehen. Und da zeige ich euch auch ein Lied zu. Und zwar, manchmal ist es dran, diesen Freudentanz zu tanzen. Und manchmal ist es auch dran, dass Gott ganz intim und ganz persönlich dich lieben darf. Ähnlich wie Lydia vorhin erzählt hat, dass er zu ihr kam und ihr ganz speziell gezeigt hat, wie sehr er sie liebt. Dieser Moment ist so wichtig. Und es ist egal, ob du jetzt als Mann vielleicht nicht so romantisch bist und es total bescheuert findest, aber sieh es vielleicht als Bild. Ich glaube, wir Frauen können uns das viel leichter vorstellen, aber stell dir den Brautpaartanz vor. Wer hat die Führung? Er. Er führt dich in Leichtigkeit. Dieser Brautpaartanz soll ein Symbol sein, wie du mit Gott wandeln kannst. Es muss nicht immer nur vorwärtsgehen sein. Manchmal ist es auch dran zu tanzen. Steht auch in der Bibel, alles hat seine Zeit. Auch Tanzen, Singen und Lachen hat seine Zeit. Und diese Leichtigkeit, es geht um dieses Symbolische, wie Gott in deinem Leben dich führen kann. Vielleicht kann er dich in einem Tanz führen, in einem wie der Brautpaartanz führen, wo du die Augen schließt und ihm vertraust. Weil er die Schritte kennt, weil er dich führt, weil er dich lenkt. Er schenkt dir Leichtigkeit und du musst die Augen schließen, um ihm zu vertrauen in dem Moment. Weil du seine Schritte kennst. Und immer wenn du denkst, du bist schwach, du kannst nicht mehr, dann wirbelt er dich rum. Dann hält er dich hoch und dreht dich. Er trägt dich, wenn du ihm nah bist. Und da hören wir jetzt noch kurz ein Lied an. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Und dieses Lied handelt genau davon. Es heißt We Dance. Und sie singt genau von dieser Situation. Versucht einfach, eure Fantasie anzuschalten und euch das vorzustellen. Ich weiß, für die Jungs ist es vielleicht schwieriger, sich so ein Brautpaartanz in so einer intimen Situation mit Gott vorzustellen. Und da soll auch nichts Unreines dabei sein, sondern einfach nur dieser Moment, wo du realisierst, Gott ist Vater für mich, er ist mein Hirte, er ist mein Freund und er liebt mich über alles. Er liebt mich so sehr, dass er alles am Kreuz gegeben hat. Und sie singt hier, du hältst mich. Du machst mich beständig und festigst mich. Du führst mich süß und langsam und wir schweben. Es geht um Leichtigkeit. Übernimm du die Führung und ich werde dir folgen. Ich bin endlich bereit, meine Augen zu schließen und einfach nur zu glauben und nur zu vertrauen, dass du mich nirgends hinführst, wohin du nicht mitgehst. Wo mein Glaube müde wird und meine Hoffnung verloren scheint, da wirbelst du mich im Kreis und erinnerst mich an dieses Lied. Das eine, das du für mich geschrieben hast, und wir tanzen. Mir wurde beigebracht, mein Schwert aufzuheben und für die Liebe zu kämpfen. Ich hatte keine Ahnung, dass die Liebe für mich gewann. Hier in deinen Armen beruhigst du mein Herz wieder und ich atme dich ein, wie ich noch nie zuvor geatmet habe. Und die Bridge handelt davon, dass ich in dem Blick seiner Augen verschmilze. Diese Redewendung, I will lock eyes, gibt's so im Deutschen nicht wirklich, aber ich verliere mich in deinem Blick, ich verschmilze in dir, weil du mich freigekauft hast, weil ich die Liebe in deinen Augen erkennen kann. Du gabst mir Freude für mein Trauern. Ich verschmilze in deinem Blick, ich verliere mich in deinem Blick, weil du mich auserwählt hast. Und du bist der eine, der mich zum Tanzen bringt. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht schwerfällt, diesen Text zu greifen, aber wir hören das Lied einfach mal an und vielleicht kann das Lied auf dich wirken. Mich hat's mega berührt und ich liebe dieses Lied, weil es einfach davon handelt, wie er uns führen kann, wie er uns leiten kann.
Steady me, slow and sweet, we sway, take the lead and I will follow.
finally ready now to close my eyes and just believe that you won't lead me where you don't go. When my faith gets tight and my hope seems lost, you spin me round and round and remind me of that song, the one you wrote for me. And we dance, and we dance. And I've been told to pick up my sword and fight for love. Little did I know that love had won for me. Here in your arms, you steal my heart again. I breathe you in like I've never breathed till now. When my faith gets tight and my hope seems lost, you spin me around and around and remind me of that song, the world.
Ich bin da jetzt durch das Ende leider so ein bisschen durchgehechtet, weil ich gesehen habe, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Aber ich hoffe, ihr konntet irgendwie diese Pointe greifen, dass einfach die Liebe in Person alles für dich gegeben hat am Kreuz. Dass die Liebe alles erkauft hat, alles gewonnen hat für dich am Kreuz. Und dass du in dieser Leichtigkeit mit Gott wandeln kannst. So wie dieser Tanz, wie sie das beschrieben hat. Wir tanzen, wir schwingen. Es ist total poetisch und auch total brauchst du deine Fantasie dafür, um das zu greifen und das zu verstehen. Aber vielleicht willst du auch an dem Punkt stehen bleiben, wo Gott einfach nur dein Freund ist. Aber ich glaube, Gott möchte uns bereit machen als seine Braut. Er möchte uns bereit machen, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Er möchte uns bereit machen, dass wir immer mehr von seiner Wahrheit verstehen, immer mehr greifen können. Er möchte uns führen und lenken in einer Leichtigkeit und uns einfach nur seine Liebe zeigen. Manchmal braucht's gar nicht mehr als einfach nur diese intimen Momente mit Gott. Das habe ich versucht, euch zu zeigen. Ich weiß, jeder hat sein eigenes Bild von Gott. Ich weiß, jeder hat seine eigene Zeit mit Gott individuell. Aber für mich ist Gott einfach so ein liebender Gott. Und diese Momente, wo er mir so begegnet, wie in diesem Lied, wo ich ihn spüre und mir das richtig vorstellen kann, wie ich mit ihm in dieser Leichtigkeit durchs Leben tanze und er mich führt, wohin er mich möchte. Und er wird mich niemals dorthin führen, wo er noch nicht war und wo er auch nicht mitgeht, sondern er ist immer bei mir. Diese Leichtigkeit, versuch die in dein Leben umzusetzen. Und wenn du es nicht greifen kannst, dann bitte Gott, es zu greifen. Und wenn du es überhaupt nicht greifen willst, dann sag, Geist der Wahrheit, offenbar mir, ob das wirklich du bist, ob du wirklich so liebst. Ich glaube, Gott möchte, dass wir einen Schritt weitergehen, dass wir diese Liebe erkennen und greifen können, dass wir diese ganz intime persönliche Beziehung mit ihm haben, dass er die erste Nummer ist, die wir anrufen und nicht unsere Notlösung, sondern dass wir ihn so sehr kennen und lieben, dass wir gar nicht mal an seiner Liebe zweifeln, dass er es uns nicht immer wieder sagen muss, sondern wir wissen es. Aber diese intimen Momente, wo wir ihm einfach begegnen und sagen, Herr, hier bin ich, die wünsche ich mir für uns. Und das letzte Lied, Make Us Ready, können wir einfach noch hören. Und da könnt ihr in eurem Gebet einfach diese Momente mit Gott machen. Ich kann euch nichts vorleben, denn jeder ist für seinen eigenen Glauben verantwortlich. Jeder ist für seine Dinge verantwortlich. Lass uns einfach beten, dass Gott uns bereit macht. Egal in welcher Form er dich bereit machen muss. Betet es für dich selber, dass Gott dich bereit macht.